Erster Film, erster Monat. Wunderschön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass ich dir etwas aus meinem Leben erklären kann und ich hoffe, dass ich dich dabei motivieren kann, das Gleiche oder zumindest Ähnliches zu erreichen, was ich auch im Leben erreicht habe. Ich werde am Anfang immer ein wenig aus meinem Leben erzählen, aus meinen jungen Jahren, werde aber versuchen, die wichtigen Punkte gleich einzubauen, die ich dabei gelernt habe, wie ich die Dinge gemacht habe. Du weißt, mein Name ist Heinz und ich hoffe, ich darf zu dir du sagen. Wenn wir uns mal begegnen sollten persönlich, selbstverständlich darfst du auch du zu mir sagen. Wunderschön, dass du dich entschlossen hast, dir dies anzuhören und dabei vielleicht etwas für dich, für dein Leben, für deine Familie und für alle Dinge drumherum zu lernen, vor allen Dingen am Ende dieses Webinars vielleicht dein Leben ein klein wenig mehr zu genießen und etwas unabhängig zu sein. Ja, bei mir war es sehr schwierig in jungen Jahren. Mein Vater, mein leiblicher Vater, ist nach Australien ausgewandert. Da war ich 3 Jahre jung, ein Kleinkind. Und meine Mutter ist 2 Jahre später nach Norwegen ausgewandert. Die hat einen Norweger kennengelernt, den sie auch später geheiratet hat. Ich bin in Regensburg in einem Viertel aufgewachsen, das damals, ja so kann man sagen, ein Problemviertel war. Man sagt auch in vielen Städten ein Glasscherbenviertel. Es hatte einen sehr hohen Ausländeranteil, damals bereits, und es gab sehr viele, naja, sagen wir mal, ich benutze das Wort Schläger dazu. Mein Problem war, dass ich immer relativ klug in der Schule war. Aber ich gebe zu, ich war auch gleichzeitig sehr, sehr faul. Ich war faul, hatte trotzdem meist sehr gute Noten. Das hat natürlich meine Mitschüler ja etwas neidisch gemacht oder geärgert. Ich war sehr lang, ich war immer sehr groß. Die meisten Mitschüler waren kleiner wie ich. Das hatte dann zur Folge, dass sie mich immer oder meistens, wenn sie mich auf der Straße gesehen haben, geschlagen und geprügelt haben. Ich hatte also eine sehr, sehr schwere Kindheit, die nicht lustig war. Mein Hobby war Fußballspielen. Ich ging immer auf den Fußballplatz, musste immer Schleichwege gehen, musste immer versteckte Wege gehen, um diesen Schlägern aus meiner Klasse oder besser gesagt aus der Schule auszuweichen. Es kam noch etwas dazu. Mein Großvater, da habe ich gelernt, was Neid ist. Mein Großvater hatte eine Geliebte, der hat bei einer anderen Lebensgefährtin gewohnt und aus dem schlechten Gewissen heraus hat er mir damals, ich vergesse es nie, ein goldfarbenes Bauernrennrad bereits mit 10 Gängen gekauft. Und das hatte natürlich keiner in der Schule. Da habe ich verspürt, was Neid bedeutet. Ich habe es aber richtig verspürt, weil ich habe es in Form von noch stärkeren Schlägen auch am Körper gespürt. Ein dritter Nachteil war, dass ich immer gern geflirtet habe, schon als junger Mensch, als Kind eigentlich schon. Und da hatte ich halt einige Freundinnen in der Schule, was den Mitschülern auch nicht so gefallen hat. Denen haben die Mädels auch gefallen. Und es war ein Problemviertel. Ich hatte Probleme. Meine Oma war Putzfrau. Putzfrau in einer Metzgerei in Regensburg. Eines möchte ich noch sagen, und das ist vielleicht wichtig, bereits so, man muss sich Ziele nehmen, man muss sich selbst motivieren. Ich war in der Schule, ich wurde gefragt, wie alle Schüler, was sie im Leben mal werden wollen. Der eine wollte Pilot werden, der andere Arzt, Tierarzt, Hebamme, alles war dabei. Und ich wurde natürlich auch gefragt. Und ich sagte, ich will im Leben einmal Millionär werden. Die ganze Klasse hat brüllend gelacht. Ich hatte kürzlich erst ein Klassentreffen und da erinnern die sich noch alle gut dran. Die haben gedacht, ich bin ein Verrückter, ein Spinner oder eben der Heinz. Aber ich habe das so im Kopf gehabt. Was machen die alle Berufe, was arbeiten die alle? Ich will Millionär werden, dann kann ich mir alles kaufen. Dann brauche ich nicht irgendwie in Länder fliegen, die ich vielleicht gar nicht mag oder irgendwelche Operationen durchführen und das Risiko eingehen, Fehler zu machen. Ich dachte einfach, Millionär ist der schönste Beruf. Und es ist dann, wenn man es richtig macht, sogar eine Berufung, wie ich jetzt natürlich seit vielen Jahren weiß. Ich bin dann aus diesem, ich sage mal, Glasscherbenviertel immer zu meiner Großmutter in die Metzgerei gefahren, wenn die 3-mal die Woche dort geputzt hat. In dieser Metzgerei war ich sicher. Da wurde ich nicht geschlagen von irgendwelchen Menschen. die kleiner waren wie ich. Ich habe ja nie zurückgeschlagen. Ich kann das nicht, mich körperlich wehren. Ich kann eigentlich keiner Fliege was zuleid tun. Und ja, da hatte ich auch einen Freund, den Michael, den Sohn dieser Metzger, die für mich damals unglaublich reich waren, diese Metzgerfamilie. Die hatten ein Haus und eine Metzgerei, oben haben sie gewohnt. Das war so mein Fluchtort für alles. Dann wurde ich im Alter von 17 Jahren bereits für volljährig erklärt. Das war damals in Regensburg eine kleine Sensation, weil eine meiner Freundinnen oder einer meiner, ja, möchte ich sagen, Mädchen damals, ein Baby bekommen hat und ich wollte ehelich heiraten. Das war damals so eine Zeit, wo man eher kein uneheliches Kind haben sollte. Und ja, das Jugendamt hat mich für volljährig erklärt und ich wurde dann eben in den Stand der Ehe, habe ich mich selbst hineingebracht mit der ersten Eheschließung. Vorher, muss ich sagen, im Alter von 7 oder 8 hat meine Großmutter einen Fürsten kennengelernt. Fürst Bruno von Sayn-Wittgenstein und ich weiß nicht, ob die beiden ein Verhältnis hatten. Ich war zu jung, um das alles zu begreifen damals. Wie auch immer, er fuhr mit meiner Oma und mir gemeinsam 3 oder 4 Mal nach Norwegen zu meiner leiblichen Mutter. Die haben sich unterhalten. Ergebnis dieser Unterhaltungen war, dass ich adoptiert wurde und seitdem den Namen Karl-Heinz Richard Fürst von Sayn-Wittgenstein trage. Eigentlich bin ich nur der Heinz. Wir leben im 20. Jahrhundert und ich lege auf Adelstitel selber keinen Wert. Und für mich bedeutet Adel auch immer die Leistung im Leben und nicht, welchen Namen man trägt. Ja. Ich kenne Adlige, die Vollidioten sind und ich kenne Leute, die jetzt zwar nicht Wurzelbrumpf oder so ähnlich heißen, die Supermenschen sind. Also der Name spielt für mich selber keine Rolle. Ich möchte aber vorab sagen, ja, es hat mir auch geholfen. Der Name Heinz Fürst Sayn-Wittgenstein hat Türen geöffnet. Tanzen und Leistung bringen musste ich allerdings immer ausschließlich selber, denn der Name allein genügt nicht, um im Leben voranzukommen. Ja, mein Vater lebte, also mein leiblicher Vater lebte also in Australien, meine leibliche Mutter in Norwegen. Ich bin bei der Oma in Regensburg aufgewachsen. Fußball gespielt, geprügelt geworden, ab und zu 2-3 Mal die Woche zu der Metzgerei nach Regensburg gefahren, um dort den Sicherheitshafen zu erreichen. Dann ist bei mir Folgendes passiert. Im Alter von 17 Jahren eigentlich war ich 16. Ich war immer ein guter Rhetoriker damals. Ich bekam Angebote von einer Versicherung, von Tür zu Tür Kinderunfallversicherungen zu verkaufen. So ging es eigentlich los. Ich bin dann in einer, tja, heute sagt man wohl, aber ich schäme mich nicht, das gehört zu meinen Wurzeln. In einer Drückerkolonne bin ich mitgefahren in einem VW-Bus, da waren 7 oder 8 andere. Uns wurde das Geld abgenommen. Wir mussten dann in Dörfern ohne Geld spazieren gehen, um irgendwelche Kinder gegen Unfall, Schulwegversicherung und so weiter zu versichern, gegen Provisionen. Ich habe das beobachtet, ich habe das 4 oder 5 Tage gemacht. Es war hart, es war mir peinlich, bei fremden Leuten zu klingeln, die Leute anzuquatschen, um denen irgendwelche Versicherungen aufzudrücken. Es war also nicht mein Stil. Aber ich habe am Tag 1 bis 3 Kinder versichert. Alle meine Kollegen und Kolleginnen in diesem Bus haben auch 1 bis 3 Kinder versichert. 3 war schon ein Riesenerfolg und 1 Kind, das war, naja, da hat er halt auch 1 versichert am Tag. Bis ich auf folgende Idee gekommen bin, die ist bei mir sehr schnell gewachsen. In jedem Dorf gibt es einen sogenannten Tante-Emma-Laden. Die verkaufen meistens S-Bahn- oder U-Bahn-Karten, Zeitungen, Zigaretten und solche Dinge, Süßigkeiten. Ich bin dann immer rein in diesen Tante-Emma-Laden, in verschiedenen Orten natürlich, und habe gefragt, wer hat denn hier im Dorf die meisten Kinder? Und schon ging's los. Ja, der Hubermax da drüben, der ist Maurer, der hat 6 Kinder, der älteste ist der Toni. Naja, habe ich sofort notiert. Anton Huber, Maurer, 6 Kinder, älteste ist der Toni. So, das wusste ich dann schon. Und irgendwann hatte ich nach 5 Minuten eine Liste von 3-4 Familien, die sehr viele Kinder in dieser Ortschaft hatten. Also mindestens 3 oder 4. Teilweise hatten die 6 oder 7 Kinder damals. Die Zeiten waren anders. Dann bin ich dahin marschiert, habe gesagt, grüß Gott, mein Name ist Heinz Fürst. Ich habe nie Fürst von und bla bla bla. Ich habe damals nur gesagt, Heinz Fürst. Und ich möchte Sie gerne über die Schulwegversicherung beraten. ist denn der Herr Anton Huber da? Dann hat die, oder Jana hat die gesagt, nö, also der ist in der Arbeit, aber die wusste schon, ich kenne den Namen ihres Mannes. Ist denn der älteste Sohn da? Der Toni? Na, der Toni, der ist in der Schule noch. Das war mir natürlich klar. Aber sie dachte, ich kenne diese Familie. Vor allen Dingen habe ich effizient gearbeitet, weil in dieser Familie 4, 5, 6 oder mindestens 3 Kinder waren. Und nicht von Tür zu Tür in der Hoffnung, dass da irgendwelche Kinder sind. Und dann habe ich erklärt, ja, also Schulwegversicherung, bla bla. Und es gab, und da muss ich zugeben, ich stehe zu meinen Sünden der Kindheit oder der Jugend, da habe ich ein bisschen geschwindelt. Da habe ich gesagt, es gab auch in der Ortschaft eine Familie, die ihre Kinder nicht versichert hat, aber ich möchte den Namen nicht nennen. Naja, jetzt hatte diese Frau natürlich Bedenken, wenn sie es nicht macht, dass ich auch mal etwas Ähnliches über sie sage bei den Nachbarn und so. Also die hat auf jeden Fall ganz schnell ihre 5 oder 6 Kinder versichert. Ergebnis des Ganzen war, dass ich nicht 1 bis 3 Kinder wie vorher versichert hatte, sondern ich hatte 5 bis zu 10 Kindern am Tag mindestens versichert und war also ganz schnell der Umsatzsieger, der Gruppenleiter und so weiter. Das bedeutet, ich habe dann gemerkt, man muss denken bei der Arbeit, man muss effizient arbeiten. Man muss nicht wie ein Schaf von A nach B gehen, was einem irgendwelche Menschen vorschreiben. Man muss selbst kreativ sein. Und was habe ich gemacht? Ich habe überlegt, wer hat die meisten Kinder und nur da geht der Heinz hin. Und es war die richtige Entscheidung. Und ja, nebenbei, jetzt wenn ich schon bei den Sünden bin, dann gestehe ich die gleich am Anfang des ersten Filmes komplett. Da habe ich auch Zeitschriften verkauft, weil natürlich, wenn ich schon in Ortschaften war, wo ich Kinderunfallversicherung verkauft habe, konnte ich ja noch zusätzliches Geld, eventuelle zusätzliche Provisionen mit Zeitungen, mit Magazinen mitnehmen. Jetzt hatte ich so einen Verkaufsvertrag für die Neue Revue. Das war damals so eine Zeitung, naja, da haben die Leute eher die Nase gerümpft, sowas wie heute der Playboy, hätte ich beinahe gesagt, für ältere Menschen. Ich bin dann immerhin zu den Leuten neben der Kinderunfallversicherung und habe meinen Daumen über die Neue Revue gehalten und habe das V abgedeckt mit dem Daumen. Dann haben die Leute immer den Titel gelesen, Neue Reue. Dann hieß es nicht mehr Neue Revue, das hieß dann Neue Reue. Und dann habe ich gesagt, Gott, Bistum hier, Neue Reue, können Sie bestellen, kostet im Monat 2 D-Mark oder was. Das haben fast alle bestellt, weil die alle sehr katholisch und sehr der Kirche zugewandt waren. So habe ich noch nebenbei ziemlich gutes Geld, aber auf eine nicht faire Art verdient mit Magazin- und Zeitungsverkäufen. Aber ich habe es auch bereut. Ich habe mich da nicht gerne im Spiegel angesehen, weil die Leute dachten ja wirklich, sie bestellen jetzt die Neue Reue, das Bistumsblatt vom Pfarramt. Was dann kam, war die Neue Revue mit einer dünn bekleideten Bikini-Dame auf der Titelseite. Also das waren schon so grenzwertige Dinge. Die habe ich dann aber sehr schnell lassen. Dann habe ich angefangen, und da war ich vielleicht 20 Jahre jung, Lebens- und Krankenversicherungen zu verkaufen, mich einzuschulen in diesem Bereich. Dann ging es los. Dann habe ich Leute besucht, privat, habe versucht, denen Lebensversicherungen aufzureden, aufzuquatschen, sie zu überzeugen. Natürlich hatte ich meine Argumente, aber die hätten ja auch viel Geld dafür bezahlen müssen, jeden Monat. Es gab extrem hohe Provisionen damals für Leben und für den Abschluss privater Krankenversicherungen auch. Dann dachte ich mir, das ist sehr mühselig. Ich war bei sehr vielen Tagungen von Versicherungsagenten, von Vertretern. Und da gab es damals, das gibt es heute auch noch so etwas, das heißt betriebliche Altersversorgung. Das ist nichts anderes wie eine Lebensversicherung, die man abschließt für die Mitarbeiter. Die Beiträge konnten die Firmen auch heute noch steuerlich absetzen. Wenn ein Mitarbeiter so und so viele Jahre nach Abschluss in der Firma blieb, gehörte ihm diese Lebensversicherung eine zusätzliche kleine Altersversorgung. Sehr, sehr wichtig, auch ans Alter denken. Und ich habe damals gedacht, naja, bevor ich jeden, ich sage jetzt mal, einem Beamten oder einem hart arbeitenden Menschen eine Lebensversicherung für 50 D-Mark oder 80 Mark oder sogar 100 Mark im Monat auf Quatsche, gehe ich lieber zu mittelständischen Unternehmen, die so 10 bis zu 60 Mitarbeiter haben. Da bin ich dann hin, habe den Chefs erklärt, sie können steuerlich die ganzen Beiträge absetzen. Gewinne hatten die Mittelstandsunternehmen damals wie heute. Die Mitarbeiter freuen sich, Sie haben eine Mitarbeiterbindung im Unternehmen. Und wenn der Mitarbeiter vor Ablauf, sagen wir mal von 10 Jahren, damals war das so, aus der Firma aufhört, bleibt das Kapital, das in die Lebensversicherung eingezahlt wurde, bei der Firma. Das hat den Unternehmern oft gefallen. Was soll ich sagen? Wenn ich einen betrieblichen Altersversorgungsabschluss gemacht habe, dann hatte ich nicht eine Lebensversicherung, dann hatte ich gleich mindestens 20 bis zu 80 Lebensversicherungen. Und das Geile war, ich habe dann mit den Chefs die ganzen Verträge gemacht, die Personaldaten aufgenommen, dann kamen ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzeln zu mir im Büro des Chefs oder im anderen Zimmer, haben mir ihre Gesundheitsfragen erläutert und die waren so glücklich, dass die Firma an sie denkt. Die sind raus und haben den Chef geküsst vor Dankbarkeit, der mich dann hinterher beinahe selbst geküsst hätte, weil seine Mitarbeiter so glücklich sind. Was soll ich sagen? Da, wo andere Kollegen eine Lebensversicherung abgeschlossen haben, habe ich durch die betriebliche Altersversicherung 20 bis zu 80 Verträge zeitgleich an einem Tag gemacht. Also ich war der absolute Bundessieger und von der Versicherung also unantastbar, habe dann einen großen Bestand bekommen mit über 8000 Kunden in München. Ich bin damals schon als junger Mann nach München verzogen. Nach der Ehe in jungen Jahren habe ich die Frau mitgenommen und so weiter, bin nach München. Okay, das beweist mir wieder, da lag wieder der Gewinn im Denken. Ich kann beweisen, dass ich damals als 19- und als 20-Jähriger im Durchschnitt aufs Jahr gesehen um die 20.000 bis 24.000 D-Mark Einkommen hatte in der Versicherung. Und es war damals sehr viel Geld. Das kann man heute nicht mehr mit 20.000 Euro vergleichen. Das war vom Kaufwert her viel, viel mehr Geld. Das bedeutet, auch da denken Effizienz. Hier verkaufen Leute einzelne Verträge. Ich habe gedacht, wie kann ich es besser, einfacher, schneller machen, indem ich halt gleich 20, 30, 40, 50 und 60 Lebensversicherungen auf einmal abschließe. Und dann kam ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben. Also ich habe gut verdient. Ich hatte eine Ehe in jungen Jahren, die erste Ehe. Ich hatte meine erste Tochter, die auf der Welt war und wir wohnten in München. Und dann kam plötzlich ein Brief meines leiblichen Vaters aus Australien. Dem Brief lagen noch einige Mineralien, so Halbedelsteine bei, einige Schmuckstücke und er würde mich kennenlernen gerne. Und es lag auch, muss ich sagen, ein Ticket für mich, meine Frau und das Baby. Jetzt muss man sagen, meine Frau war in dieser Zeit zum zweiten Mal schwanger und das Baby lag diesem Brief bei. Ich war innerlich zerrissen, ich war glücklich, ich war neugierig, ich war bereit. Ich bin ein Mensch, der immer sehr, sehr schnell entscheidet. Ich war bereit, alles aufzugeben, nur um meinen leiblichen Vater in Australien kennenzulernen. Ja, auf jeden Fall war es dann so. Ich habe geantwortet, dass wir gerne kommen. Wir wohnten damals, wie erwähnt, bei München oder in München. Ich habe die damalige Mietwohnung, wir hatten noch nicht die erste Immobilie gekauft, in Absprache mit den Vermietern aufgegeben. Die Möbel habe ich denen geschenkt. Die Privatsachen habe ich in Container bei einer Großspedition gepackt, die dann nach Australien verschifft haben. So, jetzt musste ich nach Köln damals und auch heute ist noch die australische Botschaft in Köln oder Einwanderungsbehörde oder wie sie es nennt oder Visumsbehörde, um dort ein Visum für Australien zu bekommen. Voller Stolz fuhr ich nach Köln. Da musste ich komischerweise an einem Lehrgang teilnehmen. Mein Englisch war nie das Gelbe vom Ei. Das war immer eher mittelmäßig bis schlecht. Ich habe auch nicht alles verstanden. Ich saß dann da drin und habe so einen Test gemacht über Englischsprache. Was bin ich vom Beruf? Ja, Versicherungsagent war ich, der gut verdient. Jung war ich, spontan, ideenreich. Und dann dachte ich mir, ja, was mache ich eigentlich so lange hier? Aber ich habe es gemacht. 2 Tage später, unglaublich, da hat es mir einen Boden unter den Füßen weggezogen, bekam ich einen Brief von diesem Visa-Behörde in Köln, dass ich kein Visa bekomme, da ich ja meinen Vater besuchen will. In Australien handelt es sich um eine offensichtliche Familienzusammenführung. Mit einem Touristenvisum hat es überhaupt nichts zu tun. Und da die derzeit keine Kaufleute suchen in Australien, sondern ausschließlich Handwerker, Automechaniker, Elektriker, Schlosser, Maurer und solche Berufsgruppen, soll ich mich halt einige Jahre später wieder bewerben, vielleicht brauchen sie dann Kaufleute. Ich war fertig. Ich war enttäuscht. Ich hatte schon die Wohnung aufgelöst. Ich habe mich geistig schon in Australien in den Armen meines leiblichen Vaters gesehen. Aber dem war nicht so. Ich bin dann aus Enttäuschung mit meiner Frau und dem Kind, sie im schwangeren Zustand, nach Norwegen zu meiner leiblichen Mutter, um etwas zu vergessen. Da war ich dann auch 14 Tage in Norwegen am Wasser draußen und war eigentlich immer sehr traurig, weil ich meinen Vater nicht kennenlernen durfte. So kam mir das damals vor. Ich kam zurück nach München und damals gab es noch Telefax. Das war noch nicht so mit E-Mail und WhatsApp und solchen Dingen. Ich kam zurück nach München und da kam der Postmeister oder der Postträger vom Nachbarpostamt. Schön, dass Sie da sind, Fürst. Ich habe hier für Sie über 20 Telegramme. Das macht uns fix und fertig. Jeden Tag kommen mehrere. Ja, und dann habe ich so ein Telegramm, den ganzen Berg Telegramme bekommen. Dann war das mein leiblicher Vater in Australien, der geschrieben hat, du machst hier Urlaub, wir arbeiten hier in der Hitze. Du bist in Norwegen, der wusste immer alles von mir. Der hat wohl, der ist ein größerer Unternehmer gewesen, der hat wohl eine Direktei beauftragt, über die er immer informiert war, was ich machte. Ja, komm sofort nach Australien, das Visum ist genehmigt. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Ich rief dann in Köln an bei dieser Botschaft von Australien, bei dieser Embassy. Ich sagte, Fürst sein Wittgenstein, sagten die schon am Telefon. Das war denen peinlich. Wir verbinden sie gleich mit dem Botschafter selbst. Der hat sich dann in relativ fließendem Deutsch, ich vergesse es nie, bei mir entschuldigt, dass die einen Fehler gemacht haben. Und natürlich kriege ich ein Visum, ich kriege sogar ein Permanent Resident, also dass ich immer während den Aufenthalt ohne Prüfung in Australien habe. Ich wusste ja gar nicht, das war ja für mich alles so wie nicht nachvollziehbar, aber so war es. Und das Visum, ich brauche gar nicht mehr nach Köln kommen. Ich kann sofort mit der australischen Luftlinie Qantas nach Australien fliegen. Die Tickets liegen am Schalter. Und da werden die Botschaft wird auch das Visum auf diesem Schalter für mich hinterlegen, sodass ich sofort von Frankfurt aus nach Australien starten kann. Ja, das war natürlich wieder was ganz anderes für mich. Meine Frau damals und ihr Kind, wir sind dann 3-4 Tage später nach Frankfurt gefahren und sind nach Australien geflogen. Ich war nervös, ich war neugierig, ich wollte wissen, was passiert. Und geplant war, dass wir 2 Tage Aufenthalt, Stopover, in Singapur haben, weil die Maschine zwar 4 Stunden später nach Perth, Westaustralien, flog, aber die war brechend voll. Und ich vergesse das auch nicht. Ich kam in Singapur an, müde, das Baby dabei. Meine Frau sehr müde, die ich sehr bedauert und bemitleidet habe, weil die auch schwanger war. Und ich war eher aufgeregt als müde. Und wir kamen da an, dann stand eine Stewardess, Qantas hier am Schild in der Hand, Fürst Heinz SW. Ich ging dann hin, sagte, ja, sagt, die war unfreundlich zu mir, die Stewardess, sagt sie, kommen Sie bitte gleich zum nächsten Flugsteig, Sie fliegen in 4 Stunden nach Perth weiter. Dann dachte ich, das ist nicht möglich, weil ich muss ja 2 Tage Aufenthalt in Singapur haben, bevor es weitergeht, erklärte ich ihr. Sagt sie, ist egal, kommen Sie mit mir mit. Wegen Ihnen mussten 3 Personen den Flug, durften nicht mitfliegen, fliegen erst in 2 Tagen. Ich dachte, ich spinne, ich wollte das gar nicht. Ich ging dann ans Telefon, da waren ja noch diese Münztelefone am Flughafen. Ich rief dann die Nummer meines Vaters an und sagte zu ihm, wir kommen nicht in 2 Tagen, wir kommen bereits in 7 Stunden, in 4 Stunden geht der Flug, in 3 Stunden sind wir da später. Dann brüllt er mich am Telefon an und sagt, Heinz, das weiß ich, selbstverständlich weiß ich das, ich habe das alles organisiert, spar dein Geld beim Telefonieren und häng den Hörer auf. Das war die Situation, worauf dann meine Frau und meine Tochter, meine erste Tochter von 2 Töchtern, gleich von Singapur aus nach Perth, Westaustralien, 3 Stunden später geflogen sind. Wir kamen dann auch an. So, und jetzt muss ich ganz kurz, weil das berührt mich immer, wenn ich von dieser Zeit ein bisschen erzähle. Sei mir nicht böse, ich rauche jetzt nur ganz kurz eine, dann mache ich wieder weiter, gell?